Yes, Reformation heute. Kirche im 21. Jahrhundert ist das Thema. Ich freue mich mega auf ein paar Gedanken mit euch zu teilen, aber ich werde am Anfang wie beten einfach. Weil mein Wunsch ist, dass wie Gott einfach zu jedem Einzelnen redet. Egal was ich würde sagen, dass Gott ist heute da, um zu euch zu reden. Und Jesus, wir laden dich ein. Und wir wollen unser Herz einfach auftun auf das, was du parat hast für uns. Und wir beten, dass du zu uns redest, in unsere Situationen, in unserem Leben, wo wir drin sind. Zu jedem Einzigen. Du weißt genau, was wir brauchen und du liebst, uns zu begegnen. Du liebst, deine Stimme zu uns zu richten. Und wir danken dir vielmals für das, was du uns heute willst geben. In deinem Namen Jesus. Amen. Ich werde starten mit einem Bild, das mich persönlich mega herausfordert, aber das mega viel auch mit der Reformation zu tun hat. Und das Bild kommt aus Matthäus 21,12 und ich lese euch das vor. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes, ein Tempel sein, ihr macht aber eine Räuberhöhle daraus. Eine krasse Geschichte von Jesus, wo dort in den Tempel hineingeht, oder? Und plötzlich trifft er dort die Taubenverkäufer, plötzlich trifft er dort Marita. Ein riesen Marktplatz, da wird gehandelt, da wird verkauft, Gewürz verkauft und so weiter und so fort. Und eines Tages hat es wie Jesus wie verklebt, als er hat gesehen, was da ist passiert. Und Jesus ist ja immer wieder in den Tempel hineingegangen. Und es war nicht einfach so, dass plötzlich vom einen Moment auf den anderen ist dort einfach so eine Räuberhöhle gewesen und ein Riesen durcheinander. Sondern ich glaube, es war ganz anders gewesen. Es war ja auch normal gewesen, dass vor dem Tempel sie die Stände gewesen, haben sie Sachen verkauft, ist Markt gewesen. Und ich glaube, es war auch etwa so gewesen, so wie ich mir das vorstelle. Jeden Tag sind sie ein bisschen näher an den Tempel reingekommen. Sie denken, ach komm, wir gehen ein bisschen näher. Ja, komm, wir gehen noch ein bisschen näher. Und Schritt für Schritt hat sich der Marktplatz wie in den Tempel hineingeschlichen. Sie denkt, ja, komm, ja, also eigentlich dürften wir ja nur bis hier, aber jetzt sind wir ja schon hier. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter, Und plötzlich war alles in diesem Tempel drin. Und Jesus hat es einfach verklebt und gesagt, hey, das kann nicht sein. Und so, glaube ich, ist es vielfach in unserem Leben. Du bist irgendwie hier und du denkst, hey, du willst eine Kultur leben, du willst Werte leben, deiner Familie. Wir als Kirche werden etwas leben und plötzlich, Schritt für Schritt, schleichen sich Sachen rein. Dann denkst du am Anfang so, ah komm, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch. Und dann plötzlich schleichen sich mehr Sachen rein. Denkst so, ah, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und denkst so, ja, okay. Und so schleichen sich Schritt für Schritt Sachen in unser Leben rein, wo wir eigentlich gar nicht will. Eine Kultur in unser Leben rein, wo wir gar nicht will haben. Schleichen sich Sachen in eine Kirche rein, wo wir eigentlich denken, hey, das will ich gar nicht. Und ich glaube, so war so eine Reformation gewesen. Oder plötzlich haben sich Schritt für Schritt Sachen in die Kirche hineingeschlichen. Am Anfang hat man vielleicht gedacht, ja, das ist nicht so tragisch, es geht jetzt darum, dass wir als Kirche ein bisschen mehr Geld machen können. Es geht nicht. Und Schritt für Schritt haben sich Sachen hineingeschlichen, wo plötzlich das Mass hat überfüllt, wo plötzlich Sachen sind passiert, oder wie beim Luther, wo es darum ist gegangen, durch Leistung die Heiler zu erkämpfen. Und man ist so weit gekommen, dass man sogar hat gesagt, man muss sogar zahlen. Der ganze Ablass. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sich Schritt für Schritt manchmal in unser Leben von Anfang hineinschleichen. Das Thema heute ist Reformation heute. Und das kommt eigentlich auch so ein bisschen aus dem raus, aus dem Wort Ecclesia Semper Reformanda. Und zwar heisst es, die Kirche soll sich immer wieder reformieren. Die Kirche soll sich immer wieder reformieren. Das war so ein reformatorisches Grundanliegen, das dann war. Also die Kirche soll sich immer wieder reformieren, immer wieder erneuern. Oder Reformation, das Wort kommt aus dem Römer 12, 2, wo steht, sondern lasst euch von Gott verändern und erneuern. Also ich glaube, es braucht immer wieder das Verändern, das Erneuern in unseren Kirchen, aber auch in unserem Leben. Erneuerung, Wiederherstellung heisst das Wort. Für mich, Reformation beschreibt es auch so ein bisschen etwas in eine Form zurückbringen, wie es sich Gott einmal gedacht hat. Also etwas zurückbringen. Und ich glaube es gerade, dass es in unserem Leben genau sich so Sachen versuchen einzuschleichen. Vielleicht ist das bei unserem persönlichen Leben, dass wir plötzlich von Anfang an Lügen glauben. Dass wir plötzlich von Anfang an denken, hey, je mehr dass ich von Anfang an leiste, desto mehr liebt mich Gott. Am Anfang denken wir so einfach, hey, ich will in meinem Leben Gott verherrlichen, aber plötzlich merken wir, dass wir in ein Leistungsdenken hineinkommen. Je mehr dass ich leiste, desto mehr liebt mich Gott. Und plötzlich sind so Lügen in unserem Leben, die total falsch sind, die uns wie lähmen. Oder so Lügen wie, Gott kann mich doch überhaupt nicht brauchen. Oder Lügen, vielleicht geht es sich manchmal im Worship so, hey, mit meinem Leben bin ich doch überhaupt nicht würdig, den Gott anzubeten. Den heiligen Gott, wo du dich nicht würdig fühlst. Oder so Lügen, Gott liebt all die Kinder, aber mich liebt er sicher nicht. Oder Lügen wie, Gott redet nicht zu mir, ich höre seine Stimme nicht. Er ist nicht interessiert an meinem Leben. Und ich glaube, genau darum ist immer wieder eine Reformation nötig. Ist immer wieder so eine Erneuerung nötig. In unserem Leben, aber auch in den Gemeinden, in der Gesellschaft und dort, wo wir sind. Und ich glaube, es gibt wie erkennen wir denn, dass eine Reformation nötig ist? Wie kommen wir da drauf her? Und ich glaube, dass das Wort Gottes dort so eine zentrale Rolle spielt. Dass das Wort Gottes das ist, wo wie unser Maßstab ist. Wo wir plötzlich erkennen, hey, das kann ja nicht sein. Oder der Luther hat plötzlich erkannt, hey, das ist irgendwie, er hat darum gekämpft, wie kann ich gerecht werden vor Gott. Und plötzlich hat er gemerkt, hey, das mit dem Ablass, es kann nicht sein, dass ich muss leisten und etwas machen muss. Und weil ich würde nie genug gut sein, um vor dem Gott zu bestehen. Und so glaube ich, dass das Wort Gottes wie uns der Maßstab ist. Zu was, dass wir dann eigentlich auch zurückkommen sollen. Zurück in eine Form, zurück in etwas, was er wie gedacht hat. Dass das Wort Gottes der Maßstab ist und gleichzeitig auch die Inspiration. Wie das Leben, wie die Reformation heute, wie die Kirche im 21. Jahrhundert kann aussehen. Und glaube ich, dass das Wort Gottes genau wie Sachen fängt an aufdecken und auch Sachen zu Licht bringt. Dass das Wort Gottes wie der Maßstab ist und wo uns wie die Leitlinie auch gibt. Hey, wie soll unser Leben aussehen? Und ich meine, das ist genau das, was der Luther hat gemerkt hat. Er hat gemerkt, hey, es ist allein durch den Glauben. Es ist Jesus, der es vollbracht hat. Es ist die Schrift, die uns wie sieht, wie wir das leben sollen. Es ist die Schrift, die uns dort zeigt, oh, dass es eigentlich eine Reformation braucht, in der Kirche oder in unserem Leben. Dass es immer wieder eine Erneuerung braucht. Und ich will dich ermutigen und immer wieder wie das Wort Gottes wie vorzunehmen und sagen, hey, ja, wie sieht mein Leben aus? Braucht mein Herz eine Reformation? Braucht unsere Kirche eine Reformation? Braucht mein Leben eine Reformation? Wo braucht FMG hier eine Erneuerung, eine Reformation? Und dort immer wieder zum Wort Gottes zu kommen und wie zu schauen, hey, Was sieht die Bibel? Oder dort, wo wir eben für anfangen in unserem Leben, wo sich wie Sachen für anfangen einschleichen und wir wollen schlussendlich genau auch ein Tempel vom Heiligen Geist sein, aber es fühlt sich auch für Sachen einschleichen, die uns irgendwie nicht gut tun, die uns irgendwie beschäftigen, wo wir plötzlich für anfangen denken, wie wir nicht sollen denken, wo wir genau in so Muster reinkommen. Ja, je mehr das ich leiste, je mehr das ich gebe, desto mehr wird mich Gott lieben, wenn wir anfangen so Lügen glauben. Und dort deckt, glaube ich, das Wort Gottes die Lügen auf. Ist das Wort Gottes, wo er sagt, hey, im Römer 3, du bist gerecht durch Glauben, nicht durch deine Leistung, sondern durch das, was Jesus für dich gemacht hat. Wo im ganzen Römer 3 das Thema ist, oder der Vers, wo der Luther, oder die Stelle, wo der Luther mega berührt hat. Oder wenn wir plötzlich anfangen zu lesen, hey, du bist zu 100%ig geliebt. Du bist zu 100%ig geliebt und würdig, auch die Segnungen von Gott zu empfangen. Galater 3,1-5 steht es. Oder im Jakobus 5,16, wo steht, deine Gebete sind kraftvoll und wirksam. Also da glaube ich, dass wie das Wort Gottes plötzlich anfängt, Lügen aufzudecken oder Sachen ans Licht bringt, die wir in unserem Leben hier anfangen glauben. Muster, wo wir drin rumlaufen, die uns wie lähmen, die uns plötzlich wie fast selber auch zu einer Räuberhöhle machen, wo wir selber auch unzufrieden sind mit unserem Leben, weil wir vielleicht genau auf einmal Lügen glauben. Ich habe mich gefragt, ja, wie decken wir die Lügen auf in unserem Leben? Wie kommen wir immer wieder an den Punkt, dass die Muster wie weggedenkt würden. Und die Zehnte habe ich schon gesehen, das ist wie das Wort Gottes, wo wie Wahrheit reinbringt, wo wie die Lügen aufdeckt. Anders ist es global, dass wenn wir einfach vor den Gott herkommen, ihn suchen, vor ihn herkommen und anfangen bewegen, Vater, was ist in meinem Leben? Face to face vor ihm, sie glaube ich, dass er immer wieder auch Sachen, Muster in unserem Leben fängt an aufzudecken, weil der Heilige Geist in uns fängt an zu reden. Und der Heilige Geist uns dort Sachen aufdeckt, wo wir für anfangen Lügen glauben. Und ich merke, ich bin oft manchmal gerade so in dem Denken, hey, okay, ich muss noch mehr machen, ich muss mehr leisten, ich muss noch ein bisschen mehr. Und plötzlich merke ich, hey, das ist eine Lüge, die ich glaube. Es ist eine Lüge. Ich würde nicht gerecht durch das, was ich leisten will, sondern absolut durch das, was Jesus für mich hat. Und durch Jesus habe ich Zugang zu dieser Gnade, zu dieser unverdienten Gunst. Weil es wirklich nicht verdient ist, weil es nicht meine Leistung ist, dass ich gerecht würde, sondern weil es unverdiente Gunst ist, unverdiente Gnade. Ich habe es nicht verdient. Und so glaube ich, dass das Wort Gottes und dass, wenn wir näher dem Vaterherz sein, dass er wie die Lügen fängt an aufdecken. Aber auch die Lügen fängt an aufdecken, wenn wir in der Gemeinschaft als Kirche unterwegs sind, wenn wir eins zu eins mit Menschen unterwegs sind, wenn du mit deinen Freunden im Hauskreis oder wo auch immer einfach über dein Leben redest und darüber redest, hey, wo bin ich dran in meinem Leben, dann werden die Sachen aufdeckt und kommt immer wieder Erneuerung rein. Ich finde es lustig, jetzt sind wir so ein bisschen über das persönliche Leben geredet, wie dort plötzlich eben so Sachen in sich hineinschleichen, wie dort in den Tempel rein. Aber ich glaube, es ist genau gleich auch in der Kirche. Das hat keine symbolische Bedeutung, dass ich die Jacke abziehe, aber es wird langsam heiß. Am Anfang habe ich gedacht, der T-Shirt ist ein bisschen kalt. Obwohl, wir können einfach sagen, hey, alles, was nicht von Jesus ist, legen wir wie ab. Das, was uns so beschäftigt, vielleicht bist du in dem Moment irgendwo, wo du merkst, du denkst gerade an ganz etwas anderem um, wo du dir Sorgen machst. Das ist einfach, komm, ich lege es ab vor Jesus, vor sein Kreuz, dann müsst ihr es aber auf diese Seite her tun. Genau. Aber auch, weißt, in der Kirche schleichen sich ja so Sachen rein. Zum Beispiel im Thema Gebet. Oder wir sind uns einfach gewöhnt, wir lernen irgendwie, hey, fallt deine Hände, hab die Augen zu. Das ist mega gut, weil es uns auch hilft, uns zu fokussieren. Aber wenn ich eigentlich die Bibel lese, sehe ich, steht eigentlich viel mehr, lesest du von Stellen, wo sie geknäuelt sind, wo sie am Boden gelegen sind und nicht Liegestütze gemacht, sondern wie ein Zeichen von Demut oder wo sie die Hände hochgestreckt. Also ich sage nicht, dass es nicht gut ist, wenn man die Hände fällt, aber es steht nie, faltet eure Hände, wie wir es selber gebetet, am Tisch. Also es schleichen sich plötzlich einfach wie so Sachen in Traditionen, die man einfach machen und man macht es einfach, weil man es immer gemacht hat. und merkt dann plötzlich, aha, okay. Oder ein weiteres Beispiel. In letzter Zeit habe ich viel gehört, so, ich habe sicher selber auch viel gesehen, hey, wir müssen beten für Heilung. Aber in der Bibel steht, hey, heilet die Kranken. Und nicht geht und betet in irgendwelcher Art und Form Weise für die Kranken, sondern heilet die Kranken. Steht in Markus, wo Jesus zuerst den 12 Jünger hat gesehen und dann den 70 Jünger und dann eigentlich auch Missionsbefehl, wo das wie drin ist. Geht und heilet auch die Kranken. Ist ein Teil von dem. Und verkündet das Evangelium in Kraft und macht zu Jünger. Aber dort, oder? Heilet die Kranken. Und als erstes findest du dann manchmal, legt nicht die Hände auf. Aber nicht, legt nicht die Hände auf und betet, lieber Vater im Himmel, danke vielmals für das, was wie ist, sondern legt nicht die Hände auf. Logisch ist ja dort dann auch die Kombinationen drin, wo Jesus auch Worte gesprochen hat. Aber er hat auch viel einfach die Hände aufgelegt, hat eine Sache in die Augen geschmiert und anderen hat er ganz anders gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Und dort fährt er nicht mehr raus, wie immer wieder auch das Wort für ihre Kirche zu nehmen, wo sich Sachen reinschleichen. Oder manchmal, das finde ich auch noch gut, manchmal reissen wir absolut Zeug aus dem Kontext. Und darum finde ich es so cool für die, die die Bibel da haben und nachher schlauen und sagen, hey, okay, stimmt das eigentlich, was der Kriegel sagt? Ich mache auch Fehler, hey. Dass wir von Anfang an Wienl, danke vielmals, hast du heute die Bibel einfach dabei. Und dass wir von Anfang an lesen, was steht da. Und manchmal auch gerade wir Pastoren, manchmal reissen wir Zeug aus dem Kontext raus, wo gar nicht stimmt. Wo wir einfach ein Wort suchen und denken, ah, das passt noch, weil das ist jetzt das Thema von heute. Und eigentlich ist es in einem ganz anderen Zusammenhang. Zum Beispiel steht im Römer 14, der Schwache aber isst Gemüse. Das wäre ja die beste Argumentation für alle Kinder. Ich esse kein Gemüse für Isaiah, ich esse kein Gemüse, weil der Schwache isst Gemüse. Das heisst, die Starken essen Fleisch. Darum esse ich kein Gemüse. Oder? Und das machen wir manchmal in unserem Leben, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen, ah, okay, gut, der Schwache isst kein Gemüse, gut, okay, ich muss kein Gemüse essen. Oder versteht ihr? Und das machen wir. Und darum ermutige ich euch und uns als Gemeinde, als Kirche, immer wieder auch das Ganze im Kontext zu lesen und auf das Wort Gottes zu schauen und zu schauen, hey, in welchem Zusammenhang ist es dort gestanden? Und wir gestern am Abend am Tisch immer auch noch so drüber austauscht, weißt du, so die Bilder, die wir manchmal haben, wo, ja, das war aber nicht ich gewesen, oder schon? Uiuiui. Die Bilder, die wir manchmal haben, vielleicht auch von der Sonntagsschule her, oder? Zum Beispiel so der Jona, der gemütlich im Fischli hockt und so, oder? Jetzt kommen wir auf Weihnachten zu, das Krippli, das so schön ist. Und dann kommen die drei Könige, wo steht, dass drei Könige sind und noch die Namen. Oder wo wir so viele Bilder machen, die uns mega wie prägen. Und wo es, glaube ich, in uns immer wieder ein neues, ein erneuerliches Denken braucht. Wo wir anders an Sachen wie hergehen. Und wie offen sein und auch mit der Offenheit das Wort Gottes hergehen und sagen, hey, komm, Heilige Geist, red du zu mir durch das Wort, dass ich so verstehe, wie du es gedacht hast. Und auch die Predigten und Bilder, die man vielleicht manchmal gehört, wie können ausblenden. Genau. Und gleichzeitig, und das liebe ich, am Wort Gottes, ist, glaube ich, das Wort Gottes auch da, wo es wie so eine Inspiration soll sein. Eine Inspiration für unser Leben. Weil ich glaube, dass Jesus uns, der Lifestyle, den Jesus wie gelebt hat, ist etwas gewesen, was er uns hat vorgelebt hat. Wo er wie auch sagt, hey, folgt mir nachher, folgt mir nachher. Ich bin zwar jetzt weg, aber jetzt seid ihr dran, folgt mir nachher. Und er ist, glaube ich, das Wort Gottes die Inspiration. Und weißt, das Leben von Jesus war prägt von Liebe, von Barmherzigkeit, von Grosszügigkeit. Und das begeistert mich. Und das ist das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Das ist das, was ich mir wünsche in der Kirche von meinem 20. Jahrhundert. Dass wir wie von Anfang den Lifestyle von Jesus leben. Dass wir in der Bibel lesen, hey, wie hat das Jesus gemacht? Dann merkst du plötzlich so, hey, crazy. Crazy, was er dort sieht. wie wir sollen leben. Aber es begeistert mich, wie zu sehen, wie er ein Leben hat gelebt, das er Menschen hat geliebt. Ein kraftvolles Leben, das er auch Menschen geheilt hat, befreit hat, wo Menschen einfach durch das wie hat gesagt, hey, ich folge dir nachher. Wo Jesus mit Leuten in Kontakt ist gekommen und ohne gross etwas hat sich gesagt, hey, dir will ich nachher folgen. Weil ich etwas dort sehe, von dem Gott, das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Oder das Leben von der Apostel, das mich inspiriert für Kirche im 21. Jahrhundert, wo ich wie denke, hey, come on, Apostelgeschichte 9. Oder da steht, der Saulus, Verfolger der Gemeinde, plötzlich kommt Jesus, begegnet ihm. Oder er hat die Gemeinde ausrotten, er hat das Christentum ausrotten. Und da kommt der Jesus, der ihm begegnet. Er wird blind. Und nachher steht, von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Also Jesus begegnet ihm total übernatürlich, er wird blendet und dann sieht Jesus eben noch, geh dort einfach in die Stadt. Aber das Coole ist dann, was macht Jesus? Er begegnet sozusagen einem von uns, dem Hananias. Und seht, Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus, oder? Wo Jesus plötzlich zu dem redet und sagt, hey, gang in das Haus. Und was ist seine Reaktion? Nein, sicher nicht, oder? Ich habe die Geschichte gehört vom Saulus, der die Kirche ausrotten. Zu dem gehe ich als Letzte oder so die Ausreden, die wir auch immer wieder bringen. Nein, ganz sicher nicht, vergiss es, das mache ich nie. Und Jesus hat ihn dann, gesagt, du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Oder Jesus sieht dem, hey, schau, der hat das geträumt, dass du kommst und ihm die Hände auflegst, dass er wieder sehen kann. Crazy story. Wie viele Leute haben vielleicht uns schon in Träumen gesehen? Wo wir sind daheim geblieben. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Und er geht dorthin und ist auch nervös gewesen, wie verrückt. Und er geht dorthin, weil Jesus immer hat gesagt, hey, ich habe einen Plan mit dem Saulus. Ich will Geschichte schreiben mit ihm. Ich will, dass mein Name durch ihn in allen Völkern bekannt gemacht wird. Und nachher am Schluss steht im Vers 17, 18, wo geht er her und sieht, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und er ist lustig, und er steht, und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Hey, aber das ist crazy, das ist das, was ich mir wünsche. Kirche im 21. Jahrhundert. Und das Coole ist, dass ich immer wieder Geschichten auch von euch, von Leuten höre, wo das passiert, wo das schon Realität ist. Und ich wünsche mir, dass das noch viel mehr Realität wird. Dass wir dort, wo wir sind, einfach offen sind auf das, was Gott zu uns reden will. Und wenn er etwas redet, dass wir gehorsam sind. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich einfach begeistert von meinem Leben. Ich habe einen Zivildiensteinsatz gemacht und ehrlich gesagt, ich bin nicht so motiviert gewesen zu gehen. Aber am ersten Tag, als ich mit dem Auto Richtung Thun gefahren bin, habe ich einfach so gesagt, hey Jesus, und ich will dort einfach ein Segen sein. Und ich will, dass wenn ich dort weggehe, dass die Leute sagen, es ist schade, dass du gehst. Und wir sollen bewusst entscheiden, jetzt ich sage, ich mache das Beste aus dieser Zeit. Ich komme her und dann sehe ich einen Typ und es war jetzt nicht höchst prophetisch, sondern ich einfach gesehen, so wie er sich anlädt, so wie er rumläuft. Das ist ein mega kreativer Typ. Und ich bin zu ihm zu suchen. Ich habe gesagt, hey, David, ich finde, hey, du bist mega kreativ, du bist ein Künstler und so weiter und so fort. Und was es ihm ausgelöst hat, war krass gewesen. Kurz später konnte ich mein Zeugnis erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und er kommt auf mich zu und sagt, hey, Kriegel, hey, können wir mal zusammen reden? Ich will irgendwie mehr mit dem Gott. Später sind wir mal zusammen tennisseln auf Bern. Mit dem Phil Horina hat zwar mehr tennisselt als geredet. Und dann plötzlich am Sonntag, ein paar waren hier, am 6. haben wir hier Briefing, ist er einfach da. Und kommt hier rein und war total berührt. Er hat mir dann vorgeworfen, ich habe die Predigt extra für ihn vorbereitet. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass er kommt. Und weißt, dann ist er Gott begegnet. Er ist dann ein zweites Mal in Gottesdienst gekommen. Und dann haben wir eine Ekklesia-Night so austauscht, hey, was ist dran. Und dann sieht er, schau, heute habe ich erkannt, Gott hat mich nicht vergessen, er liebt mich. Hey, und das ist das, was passiert. Später, jetzt bin ich mit ihm im Bibellesen, wir haben einen neuen Hauskreis gegründet mit Leuten von den Open Heaven Days raus, ist er erstmal auf dem Sofa und sieht, hey, oh, das ist so krass, was sich in meinem Leben hat verändert und irgendwie wünschen wir, das wie meinen Freunden weiter zu erzählen. Und er sieht am Schluss, haben wir so gesagt, hey, komm, jetzt beten wir füreinander. Und dann sagt er, hey, okay, ich fange gerade an, das ist jetzt für mich die Premiere, dass ich Leute vor Leuten bete, fange an zu beten. Und es war so kraftvoll gewesen. Hey, und das ist das, was ich davon träume. Das ist das, was teilweise schon passiert, aber das ist das, was wir noch viel mehr wünschen. Dass wir wie das Werk von Jesus wie weiterführen, dort, wo wir sind. Reformation heute, wie soll Kirche im 21. Jahrhundert aussehen? Und wenn dir die Frage stellen, hey, von welcher Kirche träumst du? Von was träumst du? Was willst du sehen? Kannst du noch eins zurück? Jetzt sind die Lösung schon gebracht. Stell dir die Frage. Von was träumst du? Was willst du sehen? Wie soll die FMG hier aussehen? Und ich möchte dir ermutigen, dass du dir die Frage stellst, dass du vielleicht jetzt dann auch im Worship oder später, wie das aufschreibst und fängst an aufschreiben, hey, von was träumst du eigentlich? Wo schlägt dein Herz höher, wenn du in der Bibel lesest und wie Sachen siehst, wie sie in der Apostelgeschichte unterwegs waren. Und mich begeistert auch dort einfach zu sehen, wie sie heute betet füreinander, wie sie sind zusammengestanden und einander ausgesendet. Und dann ist er gegangen, sie waren im Gefängnis gewesen. Und in der Apostelgeschichte gibt es etwa 26 Berichte von Wundern, wo einfach Leute, wo so krasse Sachen passiert sind. Und etwa 3 oder 4 Mal sind sie einfach aus dem Gefängnis befreit worden. Und überleg dir, von was träumst du? Von welcher Kirche träumst du? Was willst du sehen? Und ich habe eh das Bild mitgebracht, kannst du nur das lassen, bist du gut. Und zwar das Bild von Kirche, wo wir vielleicht auch viel hatten. Und auch viele in der Gefahr sind, dass wir sie so leben. Dann haben wir unsere Kirche. Und am Sonntag kommen wir hierher. Und manchmal kommt es mir fast so vor, als ja, man kommt hierher und als wäre drumherum irgendwie gar nichts so. Und dann kommst du auch immer am Sonntag hierher und hast so, die Kirche ist hier und das ist gut. Das braucht die Gemeinschaft, die Zurüstung voneinander, die Ermutigung, wo wir zusammen unterwegs sind. Und punktuell war es dann vielleicht mal so, dass auch Leute einfach in die Kirche reinkommen. Vielleicht eben so wie ein David, wo er kam. Oder vielleicht Leute, die punktuell einfach in einer Notzeit reinkommen. Aber dann, wenn sie reinkommen, müssen sie sich irgendwie so diesen Formen und Traditionen und Muster anpassen, die wir hier leben. Und ich wünsche mir, ich träume noch viel mehr. Jetzt kannst du das nächste Bild bringen. Wir reden oft, dass wir Menschen wie zu Jesus führen. Aber ich möchte eine Kultur, wo wir Jesus zu den Menschen führen. wo Kirche plötzlich nicht einfach hier im Gebäude ist, sondern wo Kirche dort ist, wo du bist. In deiner Familie zuerst, in deiner Nachbarschaft, in deinem Job, in deinem Business, auf der Bank oder wo auch immer. Und dass wir dort Jesus bekannt machen. Dass wir Jesus zu den Menschen führen. Und nicht Menschen, die irgendwo das Gefühl haben, sie kommen einfach von selber hier in die Kirche, sondern dass wir Jesus zu den Menschen führen. Dass Jesus lebt in uns. Dass wir Kirche sind dort, wo wir sind. Dass wir dort, wo wir sind, den Lifestyle von Jesus wie leben. Dass wir dort, wo wir sind, einfach offen sind und fragen, Gott, was willst du tun? Egal wo das ist, ob das bei mir ist, wo ich ab und zu im Büro bin oder ob das bei dir ist, wo du eine Hausfrau bist und im Quartier mit Leuten unterwegs bist oder ob du irgendein Geschäft hast, ob du auf der Bank arbeitest, ob du Lehrerin bist, ob du Hebamme bist. Dass dort, wo wir wie hergehen und sagen, hey, dort leben wir Kirche. Dort leben wir den Lifestyle von Jesus, wie wir auch ganz viel hier drin wie sehen. Und gleichzeitig träume ich auch von einer Kirche, die am Puls der Zeit ist. Eine Kirche, die es Leute einfach macht, hier reinzukommen. Dass wir einen Gottesdienst haben, der gesellschaftsrelevant ist. Dass Leute nicht vor der Tür stehen und denken, hey, also das ist ja mega krass komisch. Sondern dass wir auch mit der Zeit gehen. Und weißt du, der Luther hat seine Thesen überall bekannt gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund gewesen, warum die Reformation auch ausgebrochen ist. Natürlich auch, weil Gott das hat wollen. Und er hat dann, ist die Druckmaschine rausgekommen. Und was hat er gemacht? Okay, gut, dann drucken wir Flyer an Flyer und hängen das überall auf, dass es möglichst jeder sieht. Also er war sehr innovativ gewesen. Er war innovativ gewesen und gesagt, hey, ich nutze die Technik, ich nutze jetzt, dass die Druckmaschine rausgekommen ist und dass es so die Reformation ins Rollen bringen kann, dass Leute anfangen können, die Bibel lesen, dass Leute erkennen, um was es wirklich geht. Und das ist mein Wunsch auch für uns als Kirche, dass wir innovativ sind, dass wir sagen, hey, und wir nutzen die Sachen vor Zeit, die viel Herausforderung bringen. Wir nutzen Internet, Social Media, WhatsApp, Facebook, für die gute Botschaft rauszubringen, dass das Evangelium kann kommen in Kraft und dass wir auch sagen, hey, dass wir einen gesellschaftsrelevanten Gottesdienst machen, wo Leute einfach reinkommen können und sagen, hey, hier fühle ich mich wohl. Und mir ist klar, die Leute werden nicht berührt, aber es geht mir nicht darum, einen möglichst coolen Gottesdienst zu machen, sondern es geht mir darum, dass Gott reinbrechen kann mit seiner Kraft. Aber dort hilft es, wenn wir es den Leuten einfach machen. Wenn wir es den Leuten einfach machen, in die Kirche reinzukommen. Wenn wir es den Leuten einfach machen. Wenn wir versuchen, Sachen zu erklären. Wenn wir versuchen, wirklich Türen möglichst weit offen zu machen, dass die Leute reinkommen können, dass es ihnen einfach ist, hierher zu kommen. Aber wir dürfen wissen, egal wie es dann wird sein, wird Gott ihnen begegnen, weil es sein Wunsch ist, weil es sein Herz ist, weil es sein Herzschlag ist. Ich bin begeistert von Heilsarmee. Ich bin selber in der Heilsarmee aufgewachsen. Und der William Booth in England, oder? Warum macht er Blasmusik? Das war der Trend dann. Das war der Trend gewesen. Das war die Art und Weise gewesen, das sind alle gehört, die Blasmusik. Und warum legen sie eine Uniform an? Es war Kultur. Es war so, hey, Uniform ist cool. Uniform war der Trend. Und so, glaube ich, ist es auch wie eine Aufforderung oder Reformation. Oder dass wir Kirche im 21. Jahrhundert, dass wir uns so anpassen und sagen, hey, wir schauen, was ist der Puls von der Zeit und leben die Kultur auch hier. Logisch, es geht dort nicht, das Evangelium wird sich nicht verändern, sondern das Evangelium soll in Kraft hineinkommen, soll verkündet werden, aber wir wollen es einfach machen und wir wollen mit der Zeit gehen, dass wir können sagen, hey, mal, Leute sollen hier können reinkommen, wo irgendwie nicht einen Schock haben, wie wir Gottesdienst führen, sondern dass sie wie sehen, hey, okay, da wird Blasmusik gemacht. Das ist das, was dann wahrscheinlich in den Charts ist gelaufen. Da dürfte hier auch die Musik so sein, wie sie in den Charts ist. Also natürlich mit Kraft, mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft von Jesus. Und das glaube ich, dass das... Oder der Paulus hat gelebt, und zwar steht im 1. Korinther 9,20. Da steht... Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt. Lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Also verstehst du, dass wir, wie der da sagen, hey, wir machen einen Schritt auf die Gesellschaft zu und passen uns so an Platz weit an. Nicht, dass Leute dann müssen hier reinkommen und denken, hey, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das sieht man. Also es ist nie mehr auf der ganzen Welt, sondern dass wir dort uns so anpassen. Nicht das Evangelium anpassen, das auf keinen Fall, aber anpassen, dass Menschen wie in, dürfen den Gott kennenlernen. Und Menschen dürfen einfach ihm begegnen und Menschen dürfen gerettet werden, weil sie Jesus begegnet, weil Jesus ihnen einfach, ja, will begegnen. Und das ist das, was ich davon träume. Und das, ich habe viele Sachen auch im Studium aufgeschrieben, wovon ich träume und mache das. Ich träume von einer Gemeinde, wo alte, jung, arm, reich, krank, gesund zusammenkommt, wo Kinder und alte prophetisch reden für Kranke beten, wo es normal ist, dass gelacht wird, wo es normal ist, dass auch geweint wird, wo es normal ist, dass im Gottesdienst Menschen für Jesus entscheiden, wo das Wirken vom Heiligen Geist dazugehört, wo das Evangelium reinbricht mit Kraft, wo Menschen erkennen, wer sie sind in Jesus, wo starke Gemeinschaft gelebt wird, wo wir einander ermutigen, befähigen, freisetzen, wo Menschen von Anfang an Verantwortung übernehmen, im Dorf, im Job, in der Schule und da, wo sie sind, wo Menschen sich von Gott beschenken, um andere zu beschenken, wo Menschen einfach den Lifestyle von Jesus so leben und das wie Apostelgeschichte passiert, wo wir wie sind. Wieder das so! ich fühle mich irgendwie so, als ob das nur ich will. Genau, nein, so gut. Band, darfst du schon mal vorkommen? In diesem Trailer ist uns auch eine Frage gestellt worden. Was noch nicht gut ist, ist unser Auftrag. Die Reformation hat mega viel Gutes gebracht. Aber das, wo wir vielleicht jetzt denken, ja, da bräuchte es wieder eine Reformation, das ist unser Auftrag. Und ich will dir sagen, du bist Reformation. Du bringst Veränderung dort, wo du bist, weil Jesus in dir lebt. Und weißt, mit Gott ist so nicht unmöglich, weil ich glaube, er ist wie der Schlüsselplayer. In der Reformation, er ist der Schlüsselplayer. Er will Erneuerung, Veränderung bringen. In unseren Kirchen, aber auch in unserem Leben. In unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Reformation, jetzt am Anfang haben wir viel darüber geredet, dass es wie so zurück zum Wort ist. Zurück zur Apostelgeschichte oder zurück zu dem, was Jesus gelebt hat. Und das stimmt. Aber ich glaube, dass sogar noch viel mehr parat ist, dass es wie auch ein Ruf ist von Gott, der sagt, hey, nicht nur zurück zu dem, wo ich war, sondern hin zu ihm. Her zu ihm, her zu Jesus. Dass wir auch wie unseren Blick immer auf Jesus richten und nicht sagen, ja, jetzt tun wir uns einfach stur auf das fokussieren, sondern das soll auch passieren, aber dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Dass wir ja, uns auch vorbereiten als Gemeinde auf die Wiederkunft von Jesus. Als die Brut, wie es beschrieben wird in der Bibel. Also, dass wir uns auch vorbereiten und wie unseren Blick hin zu Jesus richten. Das Kirche im 21. Jahrhundert, da heisst, hey, wir richten unseren Blick einfach in erster Linie zu Jesus. Zu dem, was er parat hat. Aber auch zu dem, was er in uns machen will. Und ich am Anfang das raus vorne ein Bild gebracht, weißt, von dem Tempel, oder? Und wir sind wie auch ein Tempel. Und da wird die und mich immer wieder ermutigen, weißt, wie zu fragen, hey, wo haben sich die Sachen eingeschlichen in unser Leben? Wo plötzlich für Anfang Raum hinein, wo Lügen für Anfang Raum hinein, wo man plötzlich einfach so das ich so Sachen wie, oder Feind versucht, wie Sachen reinzubremsen, dass wir wie blockiert werden. Oder wo der Feind wie versucht, auch immer wieder bei mir Glauben zu nehmen und zu sagen, hey, oder ich will das sehen, was in der Apostelgeschichte passiert und wo ich plötzlich mal denke, ja gut, nee, ist doch ist, wo der Feind wie versucht, Raum mitzunehmen in uns, in diesem Tempel, wo plötzlich so ein kleiner Marktplatz wird, wo zwar äußerlich vielleicht noch so aussieht, das Fakt, aber innerlich fühlt man sich vielleicht gleich wie in dieser Räuberhöhle. Und dass wir dort wie sagen, hey, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, hey, komm, wir, ja, jetzt hat sich so viel reingeschlichen, jetzt machen wir mal wieder einen Strich unter die Rechnung und sagen, hey, komm, ich gebe es dir einfach her. Mein ganzes Leben. Alles, so, alle Sorgen, alles, was uns herausfordert. Und euch wie ermutigen, ja, schaut er hier zu eurem Tempel. Fragt Gott, wo sie da lügen, wo einfach nicht die Wahrheit ist. Wo sie lügen, wo man vielleicht anfangen glauben, aber wo einfach nicht die Wahrheit ist. Und legt sie euch dem Jesus her. Und Jesus, ich danke dir euch für. Ja, für das, was du parat hast für uns. Wir danken dir wirklich für das, was du hast da für uns. Dass du alles hast gegeben. Dass du alles hast gegeben. Dass du gezahlt hast, am Kreuz hast geschrien. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dass dort von dir nicht der Wunsch ist, und dass es nicht von uns die Leistung braucht, für irgendwie uns gerecht zu machen und zu sagen, hey, ich verdiene das. Nein, es ist unverdiente Gunst. Es ist ein Geschenk von dir. Und wenn wir das erkennen und aus dem von Anfang aus erleben, hat es so eine Power. Und danke, dass du wie siehst, hey, du willst Kirche im 21. Jahrhundert mit mir, mit dir, mit uns einfach bauen. Weil du willst, dass wir mit dir nachfolgen. Und danke, ist das ein Leben, das Spass macht, das Sinn macht, das Freude macht, das nicht immer einfach ist, aber das uns irgendwie auch erfüllt. Und du siehst auch gerade die Sachen, die sich in unser Leben hineingeschlichen haben. Und wir sagen, sie müssen gehen im Namen Jesus. Egal was es ist, ob es Gedanken von Neid, von Eifersucht, ob es Gedanken oder ob es Angst ist, ob es Unglaube ist, ob es Zweifel ist, wir legen es wie dir her. Weil wir wissen, wir können es wie nicht selber tun, weil es ist unverdiente Gunst von dir. Und wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott werden anbeten, wo auch das Abendmahl hier vorne wird sein, wo in Matthäus 26 steht, im weiteren Verlauf des Essen nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das ist das Abendmahl da, wo ich daran erinnere, an das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz hat da. Nicht aus unserer Leistung, sondern aus dem, was er hat gemacht. Genau, wir werden jetzt in so eine Zeit hineingehen. Fühlt euch frei, einfach vorzukommen. Wenn jemand will, dass man es an Platz bringt, weiss ich nicht, wie das gemacht wird, aber es wird sicher gemacht irgendwie. Genau.